Aber am Ende, und das ist eben Grazweiler 2, das ist das beste Beispiel, exekutiert die Politik eigentlich unternehmerische Entscheidungen. Also das ist nicht in allen Punkten so, es ist nicht flächendeckend so, aber im Wesentlichen orientiert sich die Politik an den Interessen, in diesem Falle von RWE und Rheinbraun, versucht hier und da noch ein bisschen zu steuern und ein bisschen was abzuschwächen oder zu ergänzen, ja. Aber im Großen und Ganzen besteht auch gar keine Diskrepanz zwischen der politischen Ebene und der unternehmerischen. Und das wiederum bricht dann erst auf mit den immer größer werdenden Protestbewegungen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung dazu. Wir sollten uns, das hat die Tagung meines Erachtens auch deutlich gemacht, wir sollten uns bemühen, diese sozial-, wirtschafts-, umweltpolitischen Phänomene der Thematik nie zu trennen von der Politik.
In dieser Folge von Geschichte Europas hört ihr die Aufnahme einer Podiumsdiskussion, mit der die Tagung Vergessenes Revier im Februar 2026 zusammengefasst und beendet wurde. Ihr hört dabei gleich in dieser Reihenfolge Dr. Henning Türk, der die Diskussion auch moderierte. Als zweites spricht Professor Dr. Michael Fahrenkopf, danach Dr. Guido Hitze und zuletzt Dr. Dagmar Händel. Alle diese Personen waren schon einmal zu Gast in meinem Podcast. Weitere Informationen zu ihnen gibt es in den Shownotes. Die Podiumsdiskussion beleuchtet zunächst, wie Wirtschafts-, Politik-, Sozial- und umweltgeschichtliche Perspektiven zu einer umfassenden Geschichte des Braunkohlenbergbaus zusammengeführt werden können. Danach beschäftigen sich die Teilnehmenden mit der regionalen Geschichtsforschung und der Identität des Rheinischen Reviers und vergleichen sie mit der Bergbau- und Erinnerungskultur des nahegelegenen Ruhrgebiets. Abschließend erörtern sie, wie historische Forschung die Folgen des Braunkohlenbergbaus einordnen und zugleich neue Fragen nach Transformation, Partizipation und dem zukünftigen Umgang mit dem industriellen Erbe stellen kann. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral ist dabei die Ankündigungsfolge für die Tagung Vergessenes Revier. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Podiumsdiskussion.
In den vergangenen beiden Tagen haben wir die rheinische Braunkohle aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Als Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, als politische Entscheidungs- und Konfliktgeschichte, als Umwelt- und Landschaftsgeschichte, als Geschichte von Umsiedlung, Erinnerung und aktuellem Strukturwandel. Ziel unserer Abschlussrunde ist es jetzt nicht, diese Vielfalt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern zentrale Linien sichtbar zu machen. Wo stehen wir in der Forschung zur rheinischen Braunkohle? Welche Perspektiven haben sich als besonders produktiv erwiesen? Wo liegen offene Fragen und Desiderate? Für diese Diskussion haben wir Referentinnen und Referenten eingeladen, die unterschiedliche Zugänge repräsentieren und zugleich eng mit den Debatten dieser Tagung verbunden sind. Ich begrüße zunächst Dagmar Hähnel, war ja auch schon die beiden Tage hier vor Ort. Frau Hähnel leitet den LVR-Fachbereich Zentrale Dienste, strategische Steuerungsunterstützung in Köln. Vor allem leitet Frau Hähnel das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier, dessen Ansatz wir in dieser Tagung auch schon eben gerade kennengelernt haben. Frau Hähnel ist Kulturanthropologin und bringt aus dieser Perspektive auch nochmal einen anderen Blick auf die Geschichte der Braunkohle mit ein. Michael Fahrenkopf neben mir ist seit 2001 Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrums Montandoc in Bochum. Das Montandoc umfasst das Bergbauarchiv in Bochum, die Bibliothek, Fotothek sowie die musealen Sammlungen des Deutschen Bergbaumuseums. In seinen Forschungen widmet er sich der Montan- und Unternehmensgeschichte und zieht immer wieder auch vergleichende Perspektiven auf die Braunkohlenreviere in Deutschland. Guido Hitze stelle ich Ihnen jetzt nicht nochmal vor. Er ist ja schon mehrfach vorgestellt worden und insofern belasse ich es einfach dabei. Ich möchte die Runde mit einer ersten Frage eröffnen, die an viele Vorträge der letzten Tage anknüpft und möchte euch bitten, möglichst kurz zu antworten. Ja, wenn wir auf die letzten beiden Tage zurückblicken, was hat diese Tagung aus eurer Sicht korrigiert, präzisiert oder vielleicht auch neu eröffnet?
Also ich fand es sehr beeindruckend, dass diese Tagung es geschafft hat, glaube ich, sehr valide hier zusammenzuführen, wie wir in den unterschiedlichen Feldern, die gerade genannt worden sind, eigentlich heute wissenschaftlich stehen. Das ist das, was mich sehr beeindruckt hat. Und das ist erstmal das, was ich in einem Satz hier sagen will.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Bei der Frage nach der Präzisierung und Neueröffnung, natürlich haben wir die Fragestellungen präzisiert, die mit dem Thema verbunden sind. Das ist übrigens auch eine wichtige Leistung, denn dann kann man erst mit präziseren Fragestellungen auch weiterarbeiten. Und das Zweite, was sich neu eröffnet hat, ist im Prinzip eine Perspektive auf die Forschungsfelder, die noch unzureichend und noch gar nicht bearbeitet worden sind. Also ich sehe ja diese Tagung nicht als Fazit, also ne, eines Standes der Forschung, sondern eher eine Öffnung eines Prozesses. Und da meine ich, dass die Tagung wirklich viel gebracht hat.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich empfinde das ebenfalls so. Aber was ich auch, und das finde ich sehr, sehr, ich nehme das hier als sehr, sehr bestärkend und motivierend mit, nämlich, dass der Ansatz unseres Projektes, der interdisziplinären Zusammenarbeit, der Multiperspektivität, dass der hier von den Fachkollegen so positiv aufgegriffen wurde, weil wir gesehen haben, wie die unterschiedlichen Perspektiven, Blickwinkel eigentlich dieses sehr komplexe Feld erhellen und wir nur mit diesem Ansatz weiterkommen werden.
Ja, also ich fand auch tatsächlich, so wie ihr das schon gesagt habt, dass wir ja die verschiedenen Perspektiven versucht haben, hier auch zusammenzubringen. Unternehmensperspektive, Umweltperspektive, politische Perspektive. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, das hat für mich auch die Tagung gezeigt, diese Perspektiven eben zusammen zu denken. Ja, dass wir die eben zusammenführen in der zukünftigen Forschung und dadurch über den jetzigen Stand eben hinauskommen. Ja, wenn wir auf die Akteure der rheinischen Braunkohlengeschichte schauen. Michael, wer stand bislang so im Zentrum der Forschung und wer ist eher unsichtbar geblieben? Also auf welchen Ebenen wissen wir viel und wo siehst du noch große Forschungslücken?
Ja, da schließe ich gerne an und insofern wird, glaube ich, nochmal deutlich, warum ich eben so gesagt habe, dass in der Fragmentierung ist großer Erfolg ist dieser Tagung, das jeweils adäquat, glaube ich, hier abzubilden. Ich glaube nämlich, dass in der Tat es ein bisschen so für das rheinische Revier schon so ist und damit war es auch in gewisser Weise zwangsläufig im Grunde mit einem wirtschaftshistorischen Blick eigentlich anzufangen auf die Frühzeit, dass es, sagen wir mal, unter den Akteuren, die das stark gemacht haben, eine Historisierung aus meiner Sicht des Braunkohlenbergbaus ist natürlich ganz stark Unternehmensebene selbst gewesen und es ist vor allem die Verbandsebene, der Debrief selber gewesen. Also ich glaube, es gibt schon vieles, was wir als Historiker durchaus relevant zur Kenntnis nehmen, um es dann natürlich einordnen zu können, aber das ist, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte als solches schon ein großer Player gewesen, der auch für eine Historisierung des Braunkohlenbergbaus schon gesorgt hat. Hm. Na, und das ist ja erstmal als solches festzustellen. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, hier ist natürlich, und dafür sind diese Büchertische eben ganz schön. Ich will das jetzt nicht alles in extenso machen, das wäre auch viel zu viel, aber ich kann so ein bisschen, glaube ich, erkennen, dass im Diskurs dessen, wie wir natürlich auch durch die Zeiten gewandert sind, sich zum Beispiel natürlich dann eher so bestimmte Forschungsperspektiven auch an bestimmten Instituten niedergeschlagen haben. Also wenn man draußen auf den Büchertisch sieht und guckt nach der akademischen Forschung, also wie wir auch jetzt zum Schluss Regionalplanung nochmal gehört haben und so weiter, das Institut für Länderkunde in Erkner, wo man erstmal so denkt, was hat das mit hier Raum zu tun? Also solche Belange, so spezifische Fragen sind in solchen Zusammenhängen erarbeitet worden. Das finde ich nochmal wichtig und ich glaube in der letzten Zeit, wenn man das finde ich wirklich sehr valide. Die letzte, sagen wir mal, ist ganz viel natürlich auch aus dem geschichtskulturellen oder so aktivistischen Milieu. Es hat natürlich im hohen Maße auch zu einer Historisierung, glaube ich, beigetragen. Und das zusammen ist ein bisschen dann am Ende das, was ich aber meine. Es bleibt am Ende im Moment noch eine gewisse fragmentierte Sicht auf die Belange. Und das ist ja hier schon ganz oft von vielen Fachleuten gesagt worden. Das, was man natürlich im Grunde eigentlich ein bisschen heute, glaube ich, als ja irgendwie mitnehmen kann und was am Ende doch ein gewisses Defizit noch ist, ist eher eine integriertere Geschichte. Geschichte des Braunkohlenbergbaus, der natürlich insbesondere auch das Rheinische Revier betrifft, aber eben idealerweise auch nicht alleine darauf bezogen ist, sondern eher eine Geschichte des Braunkohlenbergs. Weil eine valide Geschichte des Braunkohlenbergbaus gibt es einfach nicht. Das muss man mal so knallhart formulieren.
Ja, ich finde, ein Aspekt, der eigentlich auch auf unserer Tagung keine Rolle gespielt hat und der sicherlich lohnenswert wäre, auch noch zu erforschen, ist sozialgeschichtlicher Blick. Ja, dass wir eben mal schauen, wer sind eigentlich die Arbeiter, die im Braunkohlenbergbau arbeiten? Da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Eine tolle Quelle dazu ist zum Beispiel diese Unternehmenszeitschrift Revier und Werk, wo man auch sehr viel darüber nachvollziehen kann, über das Selbstverständnis auch der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass es in den 70er Jahren eine Vereinsgründung gab, einen Verein für die türkischen Mitarbeiter bei Rheinbraun. Also auch das, denke ich, wäre mal ein interessanter Aspekt, eben zu schauen, gibt es eigentlich auch eine Verbindung zur Migrationsgeschichte? Mhm. Ja, also das, ich denke, gerade in diesem sozialgeschichtlichen Bereich ist sicherlich noch einiges auch zu holen. Ja, kommen wir noch einmal auf die Entwicklung des Reviers zu sprechen. War sozusagen jetzt die Entwicklung, wie wir sie jetzt auch in den letzten Tagen diskutiert haben, eher ein Ergebnis wirtschaftlicher Rationalität und unternehmerischer Logik oder vor allem politischer Rahmensetzungen? Guido, vielleicht kannst du dazu Stellung nehmen.
Ja, das ist epochenabhängig. Also zunächst einmal die Entwicklung im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg ist sicherlich nicht abhängig von politischen Rahmensetzungen, sondern folgt der Logik dieses Wirtschaftszweiges oder dieser Energieerzeugung und ist ja noch relativ unscheinbar, also im Gesamtspektrum der deutschen Energieversorgung. Und dann ändert sich das schlagartig mit dem Ersten Weltkrieg oder mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs. Aber das sind politische Rahmensetzungen, die natürlich nicht von einer Regierung erfolgen, sondern durch die internationale Entwicklung, sprich Versailler Vertrag, das habe ich ja gestern versucht darzustellen. Und dann reagiert nicht die Politik, sondern es reagiert die Wirtschaft. Ja, eben über die Ruhrindustrie, ich sagte ja schon, diese Pläne für Wirtschaftsprovinzen und Kraftquellen und sonst so, das sind ja Prozesse, die zunächst mal gar nicht in der Politik diskutiert werden, sondern erst viel später, sondern unmittelbar von den Unternehmen kommen oder von Unternehmensvertretern kommen, von Lobbyvertretern kommen und dann erst allmählich zum politischen Gegenstand werden, obwohl sie hochpolitisch sind von Anfang an. Wer natürlich dann die Rahmensetzung übernimmt, ist die Nazis. Also das ist dann ein ganz klarer Bruch in der Kontinuität, denn die Ausrichtung auf Kriegswirtschaft beispielsweise ist ja keine unternehmerische Entscheidung, sondern ist eine hochpolitische, die von der Staatsführung kommt. Und nach 1945 hat man versucht, im Prinzip seitens der Politik, das haben wir auch an vielen Beispielen jetzt nachvollziehen können, von Umsiedlungs- und Rekultivierungsanstrengungen bis hin zu den Ausbauplänen der Tagebauer, Neuaufschlüssen, dass man diese Entwicklung irgendwie organisiert bekommt, dass man sich rechtlich absichert, dass es politische Entscheidungswege gibt, die man gehen kann und darstellen kann. Aber am Ende, und das ist eben Garzweiler II, das ist das beste Beispiel, exekutiert die Politik eigentlich unternehmerische Entscheidungen. Also das ist nicht in allen Punkten so, das ist nicht flächendeckend so, aber im Wesentlichen orientiert sich die Politik an den Interessen, in diesem Falle von RWE und Rheinbraun, versucht hier und da noch ein bisschen zu steuern und ein bisschen was abzuschwächen oder zu ergänzen, ja. Aber im Großen und Ganzen besteht auch gar keine Diskrepanz zwischen der politischen Ebene und der unternehmerischen. Und das wiederum bricht dann erst auf mit den immer größer werdenden Protestbewegungen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung dazu. Wir sollten uns, das hat die Tagung meines Erachtens auch deutlich gemacht, wir sollten uns bemühen, diese sozial-, wirtschafts-, umweltpolitischen Phänomene der Thematik nie zu trennen von der Politik, sondern immer diese Ebene als kommunizierende Röhren verstehen. Erst wenn ich das hinbekomme, dann verstehe ich auch die Prozesse. Wenn ich sie fragmentiere oder fragmentiert lasse, dann sind es zwar interessante Einzelfänomene, die aber nicht das gesamte Bild abgeben. Und ich glaube, da hat die Tagung viele, viele Beiträge geliefert und Beispiele geliefert, wie man das zusammenbringen kann.
Okay, zusammenbringen ist ein gutes Stichwort. Also wir haben ja auch immer wieder diskutiert, inwiefern gibt es eigentlich Verbindungen, Unterschiede, Parallelitäten zwischen der Entwicklung bei der Steinkohle und bei der Braunkohle. Insofern meine Frage an dich, Michael, wo siehst du eigentlich ähnliche Strukturen und Entwicklungsmuster zwischen Steinkohle und Braunkohle und wo können wir eigene Logiken der Braunkohle erkennen?
Na, ich würde es mal so sagen. Also ich glaube, je stärker wir in die Gegenwart kommen, umso mehr wird einfach durch den Tieftagebau, gerade hier im Rheinischen Revier, sozusagen dann eine aufeinanderbezogene Logik immer stärker sozusagen separiert. Ich glaube, das wäre so eine Kernaussage, die ich treffen würde. Kann ich noch mal kurz und vielleicht insofern ein bisschen erläutern. Also ich würde, und das ist auch sehr schön geworden in der Tagung, also wenn man so aus dem 19. Jahrhundert kommt und so weiter, und wir haben ja die ersten Vorträge so gehört, wo man im Prinzip dann über bestimmte Formen des Wirtschaftens für diesen Stoff als solches, wie man damit umgeht, dann würde ich sagen, ist das am Ende doch ziemlich ähnlich in den Pattern, die wir so für die Steinkohle auch kennen. Also die Frage von Kartellierung und so weiter und so fort ist ja nicht umsonst auch dauernd angesprochen worden. Also die Vergleiche zum RWKS und so weiter und so fort, wo, was ist jetzt spezifisch, aber das sind schon ähnliche Rahmungen. Weil am Ende, und das ist auch insofern nicht überraschend, der Bergbau natürlich in seiner technischen Struktur so am Ende doch eher ähnlich war, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich meine, da war einfach in der Frühzeit auch viel, vielleicht nicht so sehr auch hier, aber insbesondere wenn wir auf den Mitteldeutschen und natürlich auch andere Bereiche des Braunkohlebergbaus gucken, da war einfach auch viel Tiefbau dabei. Das heißt, das war insofern auch noch viel ähnlicher zu dem eigentlichen Steinkohlesektor. Und wenn wir dann die ganzen Produktionslogiken und so weiter angucken, dann gibt es da sowas schon wie ein ähnlicheres fossiles Regime, würde ich sagen, was sich da aus der Kohlelogik ergab. So, und dann würde man über den Nationalsozialismus und so weiter genauso in den Steuerungsmechanismen gehen. Ich meine, bis zur DKBL, die hier immer gesprochen worden ist, die Deutsche Kohlenbergbauleitung, die hat dann am Ende eigentlich nur zwischen der Steinkohle und Braunkohle ein anderes Kästchen und strukturiert dann weiter. Also insofern, man sieht dann, wie das da doch verbunden ist. Das, was am Ende, glaube ich, wirklich nochmal eine Zäsur ist, ist in der Tat dieser Tieftagebau, der gerade hier sozusagen mit dem Rheinischen Revier verbunden ist. Denn ich glaube, es ist am Ende doch, da müsste man vielleicht nochmal diskutieren, vielleicht kommen wir da noch hin, wenn man so über Identität und so weiter, räumliche Strukturen, ich fand also auch den, was Jan Kellersohn mit dem Bodenregime gesagt hat, das würde hier für mich total greifen. Im Grunde die Entscheidung, diese Riesenlöcher hier abzuteufen, das ist spezifisch und das ist nicht vergleichbar mit einer Steinkohlenlogik. Da geht das auseinander, weil das, was das bedeutet in der Steuerung, in dem, ne, so, vor allen Dingen natürlich unter den ganzen Umweltgesichtspunkten und so weiter. Nun will ich nicht sagen, dass der Steinkohlenbergbau nicht auch eine Ewigkeitslast hat und so insofern sich natürlich umweltpolitisch auch kümmern muss. Aber das ist eine andere Struktur. Das ist ein anderes strukturelles Verhältnis als der Umgang mit ökologischen Folgen dieser Tieftagebauer. Und das ist besonders. Und ich glaube, da wäre dann zu diskutieren, was das im Grunde eigentlich, und dann bin ich ganz bei Frau Hennel und dem Projekt, was das eigentlich dann mit Multiperspektivität und Berger, sozusagen, was das mit Identitäten macht in dieser Region, wo das, glaube ich, dann eben dann doch sehr unterschiedlich ist zu dem, was wir in der Steinkohle haben und so, und wo sich dann also, wo das auseinandergeht. Also das vielleicht insofern so ein bisschen, wenn man es historisch fassen will, dann kommen wir aus einer Ähnlichkeit und gehen immer stärker in eine Separation, je moderner und großwirtschaftlicher wir werden da in diesem Feld.
Ja, ich glaube, was einfach auch ein großer Unterschied ist, den wir uns auch immer wieder klar machen müssen, ist einfach die Beschäftigtenzahl.
Ja,
und das ja, wenn man sich das mal anschaut, im Rheinischen Revier arbeiten 1947, ich glaube so 22.000 Beschäftigte, im Ruhrbergbau 350.000. Das ist ja ein massiver Unterschied und das prägt ja auch die Region nochmal, die Wahrnehmung des Braunkohlenbergbaus, des Steinkohlenbergbaus und hat auch im Anschluss sozusagen weitere Folgen. Ja, wir haben 1956 den Förderhöhepunkt bei der Steinkohle erreicht, danach geht es eigentlich bergab. Dann haben wir die großen Demonstrationen, Protestaktionen der Ruhrkumpels und das schafft natürlich auch eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung. Ja, das heißt, der Steinkohlenbergbau ist eben in der Öffentlichkeit viel stärker wahrgenommen worden als der Braunkohlenbergbau, der eigentlich kontinuierlich seine Leistung sozusagen geliefert hat. Und ich denke, das trägt auch dazu bei, dass auch die Geschichtswissenschaft sich zunächst mal dem Steinkohlenbergbau zugewandt hat.
Ja, es gibt aber vielleicht noch einen Aspekt, den du gerade indirekt angesprochen hattest bei der Frage nach der Sozialgeschichte, nämlich die Organisationsform der Unternehmen. Und im Ruhrgebiet ist es dann immer so, es gab die Zechen, aber es gibt natürlich auch immer die starken Gewerkschaften. Da ist eine institutionalisierte Lobbyarbeit auch möglich gewesen, die ist hier in diesem Bereich, abgesehen von der Konzernspitze von RWE, eigentlich nicht gegeben hat. Ja, also hier Massenproteste oder Streiks von Mitarbeitern von Rhein-Braun sind mir nicht bekannt. hätten wahrscheinlich auch keine große Außenwirkung erzielt. Das ist im Ruhrgebiet natürlich vollkommen anders. Und diese Mobilisierungsfähigkeit von Protest, von Widerstand, von Druck, ja, auf die Politik, auf die politischen Entscheidungsebenen, ist natürlich ein signifikanter Unterschied, der auch einhergeht, sag mal, mit Mentalitäten. Ja, also wie wächst man auf? Hat man das Selbstbewusstsein? Ich leiste Elementares für diesen Staat, für diese Gesellschaft, für diese Wirtschaft. Ich bin eigentlich unersetzbar. Ja. Oder bin ich eher anonym und falle gar nicht auf? Das sind, glaube ich, alles Elemente, die man mitdenken muss.
Ja, und was ganz wichtig ist, also ich steige hier sozusagen direkt mal ein, ist quasi dann der Umgang mit dem Ende, mit der Krise. Und wenn wir auf das Ruhrgebiet gucken, dann haben wir da eine ganz ausgefeilte Institutionalisierung von Erinnerungskulturen. Ob es das Ruhrmuseum ist, Zeche Zollverein mit dem Weltkulturerbe, die Ruhr-Universität zu gründen. Ich denke, Ihre Einrichtung gehört auch ein Stückchen mit dazu, die natürlich auch wieder quasi zurückspielt auf genau das, was in unseren Köpfen ist, was Geschichts- und Identitätspolitik ist. Und das ist das, was hier fehlt.
Ja, Identität ist ein gutes Stichwort. Auch an dich nochmal die Frage, wie prägte die Braunkohleförderung eigentlich den Raum des Rheinischen Reviers? Also entwickelt sich so etwas wie so eine gemeinsame Identität des Rheinischen Reviers oder gibt es so etwas nicht?
Nein. Also ich bin ja hier lange schon unterwegs, diese gemeinsame Identität, die auf Braunkohle beruht, die gibt es nicht, vor allem nicht als positive Identität. Hier ist viel, viel stärker noch eine Identität als ländlicher Raum. Die Geschichte der Landwirtschaft, das ist auch ein Punkt, der eigentlich auch viel zu wenig hier noch betrachtet worden ist. Identitäten sind ja immer Konstruktionen, das wissen wir alle. Und es braucht bestimmte Identitätsangebote für Menschen, weil ein Identitätsangebot zu nutzen und sich zu identifizieren halt in diesem Prozess. Das ist ein total wichtiger Prozess für eine Kollektivierung, für ein Prinzip für eine Begründung von Gesellschaft und Gemeinschaft. Und ja, das ist etwas, was hier fragmentierter ist. Also es gibt nicht das Rheinische Revier als quasi eine Region, als eine regionale Identität. Das ist so ein Punkt, dieser Aushandlungsprozess, der kann jetzt in diesem Strukturwandel vielleicht so ein Stückchen angestoßen werden. Und vielleicht ist auch genau das etwas, was die Menschen hier brauchen als Identitätsangebot. Schaue ich hier direkt mal zurück zu den vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Region, die hier sind. Ja.
Ich teile das alles 100%. Ich würde aber historisch noch etwas hinzufügen wollen. Ich glaube, dass es am Ende dann doch die Frage, und da sind wir eben, ich meine, wir sind jetzt hier zwar, wir haben einen politischen Auslauf dieser Branche, aber genau wie Gide Hütz ja hinreichend gesagt hat, jetzt auch nochmal in der politischen Phalanx der letzten Jahrzehnte. Es bleibt eine privatwirtschaftlich organisierte Industrie und es ist als solches eine laufende Industrie, die am Ende politisch ausläuft. Das ist das Modell. Und das ist schon was deutlich anderes. Nicht nur in den Skalen, die du angesprochen hast, zur Steinkohle, die ab 58 in eine Krise gerät und dann bei dieser großen Anzahl von Menschen, das brauche ich jetzt nicht alles hier runterbeten, das wissen wir alle, natürlich politisch gestützt, eben den Aderlass als solches zu steuern, weil man vor dem Angst hatte. Ne? Schwarz und Rot ist gestern angesprochen worden. Genau diese Phalanx, dass das nicht passiert im Land Nordrhein-Westfalen. Das ist die eigentliche Movens, der auch Bereitschaften schafft, da jetzt sozial einzugreifen und beziehungsweise subventionstechnisch zu agieren. Das ist ja die eigentliche Phalanx. Und das ist eine langjährige Verlusterfahrung, die es ja trotzdem bleibt. Wir müssen uns das klar machen. Die 60er Jahre im Ruhrbergbau, da wird das halbiert von den Zahlen, die du gerade genannt hast. Da ist ein riesiger Aderlass, der in der Ruhrindustrie, in der eigentlichen Bergbaukrise, Christoph Nomm würde jetzt den Branchenindividualismus dazu nennen, sozusagen, die da passiert. Und das ist aber ein Erfahrungshintergrund des Verlustes. Und dieser Verlust, geschichtskulturell umgedeutet, ich muss etwas festhalten. Ich muss mir etwas bewahren. Jetzt können wir mit Hermann Luppe, mit der Gegenwartsschrumpfung argumentieren, je schneller das geht und so weiter und so fort, umso mehr muss ich eigentlich mir Geschichte als Wert behaften und so weiter. Das ist der geschichtskulturelle Impetus. Und der kommt aus der Krise. Das ist dann der Industrialisierungsfaktor. Das ist ein Strukturwandelfaktor, der als solches da ein entsprechender Movens ist. Und der ist eben sozusagen hier auch in der Form nicht gegeben, weil ich meine, hier habe ich zwar im Zweifelsfall nachher einen politischen Protest und ich habe Widerstände und so weiter, aber ich habe eben nicht so dieses Aderlassphänomen, was, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor ist, der natürlich für Identität mit Raum und am Ende industriell gebunden eben ein großer Faktor ist. Und das ist ein entscheidender Unterschied, den ich auch zwischen Steinkohle und Braunkohle sehe.
Ich würde das gerne ergänzen mit dem Hinweis, dass man systematisch diese beiden Strukturwandelprozesse vergleichen müsste.
Genau.
Nicht gleichsetzen, sondern vergleichen müsste. Und dann kommt man zu ganz interessanten Unterschieden. 1982 gab es eine Pressekonferenz des damaligen Oppositionsführers Kurt Biedenkopf, der das Ruhrgebiet besuchte und dann eine Bilanz zog. Diese Pressekonferenz ist von der Öffentlichkeit völlig ignoriert worden, weil zu der Zeit Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt wurde, von so einem Misstrauensvotum. Da waren alle Kameras waren in Bonn und nicht in Bochum. Mhm. Trotzdem lohnt es sich, diese Pressekonferenz mal nachzulesen, weil es ist eine der für mich besten Analysen der Situation des Ruhrgebiets Anfang der 80er Jahre. Und Biedenkopf sagt da was ganz Wichtiges. Er sagt nämlich, wir reden über Strukturwandel. Aber vor jedem Strukturwandel muss ein Mentalitätswandel erfolgen. Ich kann die Struktur nur verändern, wenn ich das Bewusstsein der Menschen vorher verändert habe. Sonst klafft da eine Lücke und das funktioniert am Ende nicht. Es geht nicht auf. Jetzt ist die spannende Frage, hat es diesen Mentalitätswandel im Ruhrgebiet gegeben? Ne? Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber wäre ein solcher überhaupt hier, in diesem Falle des Rheinischen Reviers, notwendig? Das meine ich damit. Im Ruhrgebiet wurden die Zeichen der Zeit, die ja nur noch Anfang der 80er Jahre schon klar genug waren, als Verlustandrohung wahrgenommen. Also man verliert etwas. Man weiß nicht, was man dafür bekommt, man verliert etwas. Insofern ist es fast ein Zusammenschluss auch gegen eine äußere Bedrohung. Hier, wenn ich das beurteilen kann, gibt es ja den Protest aus der Bevölkerung selbst. Das heißt also zumindest ein erheblicher Teil der Betroffenen möchte ja diese Last loswerden. Das ist keine äußere Bedrohung, sondern das ist eine intrinsische Motivation. Und das kann auch dazu führen, dass es eben andere Protestformen gibt und andere Verlusterfahrungen gibt und andere Transformationsbedürfnisse gibt. Und insofern müsste man da eben, sag mal, eben auch sozial, psychologisch und kulturwissenschaftlich diese politische Dimension noch ergänzt.
Ja, wobei ich dir in einem Punkt widersprechen möchte, nämlich halt eben der Mentalitätswandel, der notwendig ist, der ist bei uns allen notwendig und zwar nicht nur hier im Revier, weil sonst kriegen wir das mit der Klimawende nicht gewuppt, wenn sich nicht in unser allen Köpfen und Herzen was ganz schnell ändert.
Ja, also Transformationsprozess ist ein wichtiges Stichwort, finde ich. Da möchte ich nochmal einhaken. Die Frage, die sich stellt, ist, verändern sozusagen die aktuellen Entwicklungen, strukturellen Veränderungen, Transformationen eigentlich auch unseren Blick auf die Geschichte? Also ergeben sich neue Fragen, neue Fragestellungen? Ich denke, Geschichte, Geschichtswissenschaft entwickelt sich ja eigentlich immer weiter, ja, und jede Zeit stellt sozusagen wieder neue Fragen. Und insofern ist es natürlich spannend zu schauen, ja, gibt es jetzt neue Fragen, die jetzt gerade auftauchen, die akut werden? Ich denke, gerade das Umweltthema, das du jetzt auch angesprochen hast, das ist natürlich so ein Thema, das wir jetzt sehr stark in den Fokus nehmen sollten. Ich finde andere Themen, die zum Beispiel noch gar nicht diskutiert wurden, aber immer wieder aufgetaucht sind, ist zum Beispiel das Wassermanagement. Ja, das haben wir immer wieder so nebenbei, ist es aufgetaucht. Aber man könnte ja zum Beispiel mal eine historische Untersuchung des Erftverbandes zum Beispiel machen. Ja, das wäre doch eine lohnende Thematik, die, denke ich, auch anschlussfähig wäre an heutige Diskussionen und Fragestellungen zum Strukturwandel, zum Transformationsprozess. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen. Oder?
Ja, ja. Halt, wir haben ein total wichtiges Thema, was man aufhängen kann und auch aufhängen muss, glaube ich, an dem aktuellen Strukturwandel. Nämlich das ist das Thema der Demokratie. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Und ist nicht die konstatierte, ja, das Risiko, in dem unsere Demokratie steckt, nicht auch ein Ergebnis der politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen und Diskurse der letzten 10 Jahre, die auch hier passiert sind, dass sich hier Menschen auch von diesem Diskurs abgehängt fühlen. Und das ist auch der Punkt, warum dieses Thema der Partizipation so wichtig ist. Und hier die Menschen, die hier seit Jahren protestieren und ihre Visionen hier in den Prozess einbringen wollen, dass man die wirklich ernst nehmen muss.
Bin ich sehr nah bei dir, aber inwieweit das jetzt elementar zur Krise, zur aktuellen Demokratiekrise wirklich beigetragen hat, müsste man noch ernsthafter untersuchen. Dass es irgendwie was miteinander zu tun hat, ja. Das Ausmaß ist eben noch nicht klar. Aber ich denke, was Geschichtswissenschaft auch leisten muss, ist den Blick zu weiten und sich eben zu verabschieden von der reinen Fokussierung auf regionale oder lokale Phänomene. Nur erklären muss, dass dieses Rheinische Revier eben für die alte Bundesrepublik eine elementare Rolle spielt, aber natürlich auch für das gesamte Land. Und das Problem, was eben auch diese unterschiedliche Wahrnehmung der beiden Kraftzentren, ja, wenn wir mal mit Baumann zu sprechen, dieses Landes betrifft, ist ja das, dass das rheinisch-westfälische Industriegebiet, also das Ruhrgebiet, wie der Name schon ursprünglich sagt, beide Landesteile betrifft. Insofern auch in Westfalen natürlich eine ungleich größere Aufmerksamkeit generiert hat, als das Rheinische Revier. Also ich glaube, in Herford oder Bielefeld, ja, das ist doch kein interessiert, ob Lützerath oder Kuckum abgebaggert wird oder nicht. Ja, das ist doch völlig irrelevant gewesen. Und insofern war es immer eben auch ein Phänomen von Historikern, die sich konzentrieren auf einen bestimmten Raum. Und ich glaube, wir müssen diese Konzentration aufbrechen und die Zusammenhänge erklären, warum es eben für das gesamte Land, für die gesamte Gesellschaft auch eine wichtige Frage und Herausforderung ist. Und da kann Geschichtswissenschaft meines Erachtens schon einen Beitrag zu leisten.
Also teile ich alles. Ich meine, das Entscheidende wird eigentlich genau sein, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken. Also ich meine, ich bleibe genau bei dem Konzept, ne, Bindestrichland und sozusagen und auch die 20 Jahre, wo das herkommt und auch die Begründung. Also ich meine, das, was wir jetzt erleben, ist in der Tat ein massiver Deindustrialisierungsprozess. Machen wir uns mal nichts vor. Und wenn wir international gucken, ich meine, ich arbeite unter anderem in einem internationalen Zusammenhang, das Deindustrialization and the Politics of Our Time, da ist es genau die Frage. Das machen wir mit 6 befreundeten, ganz viele Institutionen in 6 Ländern. Und man guckt natürlich auch auf Amerika in dem Zusammenhang. Und ich meine, das kann man an so viel, also dass dieser grundsätzliche Zusammenhang mit einer Radikalisierung von Politik in deindustrialisierten Zentren, muss ich nicht auf den Rust Belt alleine gucken, aber dem kann ich es natürlich ganz besonders exemplifizieren. Und eine solche Chiffre, die kann ich jetzt strukturieren und da kann ich natürlich auch in Deutschland und so weiter fragen, wie verhält es sich damit? Und ich glaube, was wir uns klar machen müssen, ist, dass wenn wir also den Steinkohlenbergbau haben wir jetzt ausgesteuert, jetzt machen wir noch ein paar Jährchen Braunkohle, da sind diese zentralen Momente, die eigentlich ab den 20er Jahren genau wirksam waren, das haben Sie ja wunderbar dargestellt, die sind jetzt weg. Also sozusagen, man muss sich jetzt dann am Ende natürlich schon mal fragen in der Konstruktion eines, und das sind wir dann bei Landespolitik und so weiter und so fort, was ist denn das, was das ersetzt?
Ja, eben. Ne?
Was ist das denn? Was
die
ist das denn? Genau, was sind denn die neuen Kraftzentren? Und insofern, ich meine, das, was wir aus der Braunkohle machen können, ist insofern dann diesen Prozess kritisch zu begleiten und immer besser zu erforschen, um am Ende aber da anzukommen und zu fragen, okay, also das wird es nicht mehr sein. Insofern, was kann aus solchen Prozessen werden, die sozusagen in einer Deindustrialisierung möglichst produktiv in die Zukunft weisen. Das wäre das, was am Ende eigentlich genau die Frage mit der Beendigung des Braunkohlenbergbaus auch zusammenhängt. Und das wäre dann in der Tat eine Zukunftsfrage. Ja, und die ist dann nicht vorrangig mentalitätsgebunden, sondern das ist natürlich eine große Rolle. Aber sie ist vor allen Dingen dann wieder eminent politisch.
Ja, auch. Aber mir ist gerade was ganz spontan eingefallen. 2030 soll das Haus der Geschichte NRW eröffnen.
Genau.
2030 ist das Ausstiegsdatum für die Braunkohle. Man könnte natürlich jetzt auch versuchen, das nicht nur politisch, sondern auch museal darzustellen und die Menschen eben mitzunehmen, diese Fragestellung. Und vielleicht nicht Antworten liefern, aber Denkanstöße zu liefern, was sie sich selber von diesem Land eigentlich für eine Vorstellung machen, wie die in der Vergangenheit geprägt waren, wie sie die Zukunft eigentlich gestalten wollen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Herausforderung, sagen wir didaktisch-pädagogisch. Ja. Nicht als Geschichte als Unterhaltung an sich, sondern eben auch als sinnvolle Beschäftigung mit ganz wesentlichen Gegenwartsfragen.
Dagmar, wie siehst du das? Inwiefern könnten denn interdisziplinäre Ansätze hier auch Impulse liefern?
Ich glaube, das haben die 2 Tage hier gezeigt. Das ist also gerade das Interdisziplinäre, gibt die Impulse. Weil nur damit gucken wir sozusagen raus aus unserem Teller, mit dem wir uns sonst jeden Tag beschäftigen. Von daher, Interdisziplinarität ist, glaube ich, das, ohne das wird es nicht gehen.
Das stimmt.
Viel mehr Spaß.
Das Stichwort Umweltgeschichte ist ja auch schon gefallen. Michael, an dich noch die Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass wir eine Umweltgeschichte der Braunkohle schreiben, ohne jetzt teleologisch von unserem heutigen Wissensstand aus die Entwicklungen zu bewerten? Oder ist das überhaupt?
Ja gut, das ist eine ziemlich, ja, das ist eine schwierige Frage, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich muss dazu auch gestehen, ich bin gar kein Umwelthistoriker im Kern. Also haben wir jetzt sehr profilierte Leute heute hier gehört, seit gestern. Und ich finde auch durchaus auch zutreffend in einer Form der, sagen wir mal, Skalierung der Problemwahrnehmung aus einer historisch informierten Perspektive, die schon richtig ist, dass wir uns im Grunde nicht darin am Ende ausruhen können, dass wir im Grunde, und das ist jetzt der Versuch der Antwort auf deine Frage, darin ausruhen können, dass wir nacherzählen, wie zeitgebunden im Grunde Rekultivierungslogiken sind. So wie Philipp Kröger das gemacht hat. Also natürlich, das ist total relevant und historisch sauber. Aber die Frage ist natürlich, also wie gehen wir aus unserer heutigen Sicht damit um, dass das, was das insofern natürlich ausgemacht hat, und dann wären wir schon bei Klimafragen, da sind wir bei den Fragen des Anthropozän, die uns umgeben, so nach dem Motto, wie groß ist der Impact dessen, was da passiert ist? Und ob man jetzt Geschichte, da wäre ich jetzt ein bisschen anderer Meinung als Frank Ükötter, der, glaube ich, gar nicht mehr da ist. Also ich glaube nicht, dass die primäre Aufgabe von Geschichte ist, die Menschen zu erschrecken. Das glaube ich nicht. Ja. Das wäre nicht mein Verständnis als Historiker. Aber ich glaube, dass was gut ist, ist eine kritische Haltung, die man historisch orientiert und historisch verargumentiert, dass sie natürlich auch Dimensionen von Problemen offenlegt. Hm. Und so würde ich, glaube ich, wenn man sich auf das methodisch verständigen kann, dann ist es schon auch legitim, die Dimension dessen, was diese Form von höchst modernen Braunkohlenbergbau, von dem, was ich meine, wir sind halt eines der zentralen Länder, in denen man das heute in dem 20. Jahrhundert so gemacht hat. So viele andere gab es da nicht, die das in den Dimensionen so gemacht haben. Dann ist das schon auch wichtig, glaube ich, das insofern einzuordnen, wie, was das bedeutet. Und ob das nun teleologisch ist und so, weiß ich gar nicht. Aber das ist für mich ein Gefühl von auch, was diese Tagung mir nochmal gezeigt hat. Ich glaube, man muss sauber argumentieren. Ich glaube, ums Erschrecken geht's nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns auch schon klar machen, was das bedeutet hat, was diese Umweltfolgen als solches und eben, und ich glaube, es ist eben nicht mit einer Rekultivierungslogik. Und dann bin ich am Ausgang meiner Ausführungen, wenn man heute so guckt. Ich meine, natürlich macht RWE Power viel für Rekultivierung und so viel in Höhe könnte man jetzt alles durchdeklinieren und so weiter. Das kommt ja, ist ja auch irgendwo, da hat sich auch was ergeben. Und wir haben vorhin über bestimmte Areale, wo im Zweifelsfall Leute die Artenvielfalt sozusagen größer ist als vorher und so weiter gesprochen. Alles richtig, aber ich glaube, es kann keine unternehmerische Geschichte. Am Ende ist es alles wunderschön und ist nachher eine große Erholungswelt. Das, glaube ich, kann nicht das Ziel sein. Ne? Also das kann nicht das Ziel von Umweltgeschichte sein.
Ich würde gerne ergänzen, dass ich also rein methodisch ein entschiedener Kritiker jeder Ex-Post-Geschichtsschreibung bin. Ja, also mit dem heutigen Wissensstand das Verhalten von früheren Generationen beurteilen. Das wird nie funktionieren. Deswegen muss immer der Maßstab sein, was konnten die damals Handelnden wissen? Was konnten sie wissen? Aus welcher Wissensgrundlage haben sie entschieden? Das ist die viel spannendere Frage, als jetzt zu erklären, ja, wir sehen doch, wo das hingeführt hat. Ne? Warum haben die das nicht gesehen? Und ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wer eben jetzt in den 50er, 60er Jahren diese Nordwanderung des rheinischen Braunkohletagebaus betrieben hat, aus welchen Motiven auch immer, konnte nicht von einer Klimaerwärmung von +3 Grad ausgehen. Das war nicht bekannt und es war auch.
Da würde ich dir widersprechen. Ne? Das ist aus den 20er Jahren, gibt es die erste.
Ja, aber das ist trotzdem nicht in irgendwo in der wissenschaftlichen Debatte oder in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwo verankert gewesen. Das kommt Mitte der 80er Jahre. Das ist dann der Punkt, wo es öffentlich debattiert wird. Aber eine viel interessantere Frage ist, und vor allem auch der Zusammenhang mit der Braunkohleförderung, ja, also das war viel zu abstrakt. Eine viel interessantere Frage ist, warum sich die handelnden Akteure entschlossen haben, diese Politik oder diesen Weg zu gehen, obwohl wir ja, wie wir an der Tagung jetzt erfahren haben, ja schon Anfang der 50er Jahre Leute haben, die sich Gedanken machen über die Tötung von Landschaften. Ich finde diesen Begriff total spannend. Ja? Die Tötung von Landschaften. Da ist ja, wenn man den Begriff ernst nimmt, dann ist ja nichts mehr übrig. Wenn ich eine Landschaft töte, kann ich die auch nicht rekultivieren. Dann ist es vorbei. Also das ist ein Risiko, was die Menschen eingegangen sind. Da muss ich fragen, aus welchen Motiven und warum sie das getan haben. Aus der Perspektive der 50er Jahre, nicht aus der Perspektive der 2020er Jahre. Ja, und das kann man eben verschiedentlich durchdeklinieren. Und dann kann man Verantwortlichkeiten und auch Beurteilungen natürlich fällen, aber bitte nicht eben immer nur von dem Wissensstand der Jetztzeit. Und wir wissen auch gar nicht, was in 20 Jahren für ein Wissensstand ist. Also das könnte sein, dass unsere eigenen Urteile dann schon wieder längst widerlegt sind. Also viel Vorsicht bei der ganzen Sache.
Okay, dann kommen wir zu einer Abschlussrunde. Wenn ihr euch jetzt in unserem Themenzusammenhang etwas wünschen dürftet, was wäre das? Oder anders gefragt, wo wollen wir zukünftig hin? Das war ja auch eine Fragestellung dieser Tagung. Was sind diese Errata? Was wünschen wir uns für die Zukunft der Erforschung der Braunkohle?
Ich wünsche mir erstmal ein schönes Buch, was vielleicht nicht so lange wartet, bis es da ist. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir uns in nicht allzu ferner Zeit in diesem oder einem ähnlichen Kreis wieder treffen, um quasi den nächsten Schritt in der Erforschung des Reviers zu gehen.
Diesen beiden Wünschen möchte ich mich ausdrücklich anschließen, möchte aber noch ergänzen, dass ich mir wünschen würde, wenn wir eine solche Veranstaltung auch zu anderen Themenkomplexen hinbekommen. Denn die Geschichte des Rheinischen Braunkohlereviers ist nicht das einzige Desiderat, was wir in der Landesgeschichtsforschung haben. Es gibt noch viele andere. Und wenn jetzt das gelingt, in der Dichte und in der Interdisziplinarität auch andere komplexe Themenbereiche aufzuarbeiten oder zumindest Forschungen anzustoßen, neue Ideen zu geben, mithilfe der Landschaftsverbände, mit den universitären Instituten, dann denke ich, wäre auch diese Tagung ein Modell, was man sehr schön in die Zukunft tragen könnte.
Dem habe ich natürlich jetzt wenig hinzuzufügen, weil hier zwei Vertreter für mich stehen auch für die institutionelle Macht, das umzusetzen. Das ist das Entscheidende. Das ist etwas, wo wir alle nur applaudieren können. Und wenn das ernst gemeint ist, dann freue ich mich da total drauf. Und jetzt ganz kurz noch mit einem Satz noch von meiner Seite, der ja ein bisschen abseits dann dieser institutionellen Logiken ist. Also das, was mich total freut und was ich hoffe, dass es genauso kommt, ist nämlich, dass ich schon das Gefühl habe, für mich ist das, was wir hier machen, wenn wir Braunkohlegeschichte machen, dann machen wir etwas im weitesten Sinne, machen wir Montangeschichte. Und Montangeschichte als solches hat in den letzten 50 Jahren bestimmte auch Wellen durchlaufen. Es gab so Ups und Downs und so weiter. Und ich würde mal sagen, im Moment hat es die Montangeschichte auch nicht so ganz einfach vor den Herausforderungen, die wir gerade hier diskutiert haben. Und wenn wir so ein bisschen hingucken, ne, an die Universitäten und so weiter und so fort, so der eine oder andere Lehrstuhl ist da noch aktiv. Aber es gibt auch viele Lehrstühle, wo das eigentlich nicht so wirklich eine große Rolle noch spielt. Umso mehr ist es eigentlich wichtig, dass man dann auch über die Strukturen, die man in dieser Region hat und im Zweifelsfall über das ein oder andere externe Institut, was das dann mitmacht und so, kann ja auch ein Leibniz-Institut sein, das als solches umsetzt. Und also es ist wichtig, Montangeschichte weiter, glaube ich, zu betreiben, weil sie im Moment auch natürlich nicht ganz zu Unrecht manchmal ein bisschen in der Kritik steht, wenn sie zu sehr disziplinär gebunden argumentiert, was, glaube ich, diese Tagung hier eben nicht gemacht hat, sondern im Grunde darüber interdisziplinär war. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen.
Ja, also ich kann mich auch nur anschließen. Ich wünsche mir auch, dass die Podcasts, die Publikation, die ansteht, dass sie nochmal Anstöße liefern, um weitere Forschung in Gang zu bringen, voranzubringen und dass wir dadurch sozusagen auch ein gewisses Fundament schaffen, auf dem wir dann auch diese ganzen Fragen von Heritage, was bleibt, wie gehen wir mit dem Erbe um, dann auch entsprechend fundiert eben diskutieren können. Das finde ich sehr wichtig und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal besonders bei den Archivarinnen und Archivaren und allen Vereinen, die hier mit dabei waren, bedanken, weil ich das eben sehr schön fand, diesen Austausch zustande zu bringen und dadurch eben auch die Forschung nochmal zu befruchten und anzustoßen.